Ich will mich mit nichts weniger zufrieden geben als mit Gottes Fülle. Wenn wir unseren Predigtext heute aufschlagen, geht es ein Stück auch darum, wo Menschen ringen, um sich mit nichts weniger zufrieden zu geben als mit Gottes Fülle. Es hat etwas damit zu tun, auch mit Bibelversen, die Sie sicher kennen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Gottes Fülle erleben. Darum geht es. Und zwar sind wir jetzt im Jahr 48 nach Christus, Apostelkonzil in Jerusalem. Ein geschichtsträchtiges Ereignis. Ein Ereignis wahrscheinlich, wenn es das nicht so gegeben hätte, würden wir so nicht hier sitzen. Wenn es das nicht so gegeben hätten, wäre die sogenannten Christianer, die christliche Sekte innerhalb des Judentums, verschwunden. Wenn es das nicht gegeben hätte und diese Entscheidung der Brüder dort auf diesem Konzil, dann wären viele Menschen nicht mit dem Evangelium erreicht worden. Wie viele Milliarden Menschen haben das Evangelium angenommen? Und wie viele haben die Fülle des Evangeliums erfahren, an sich und durch diese Menschen auch anderen weitergegeben? Die Fülle des Evangeliums. Ich lese einmal aufgrund der Länge dieses Abschnittes das in drei Teilen. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien, Samarien und erzählten die Bekehrung derer, die aus den Nationen, und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen, und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Da aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Mal nur bis hierher. Also, ihr lieben Geschwister, ihr merkt, es war dort ziemlich was los. Es ist ein Streit aufgebrochen. So ein Wortwechsel steht hier. Im Griechischen steht da das Wort Zetessos. Und wenn man so etwas das auf heute bezieht, wir sagen auch manchmal, so ein Gezeter, so ein Hin und Her, das hängt mit diesem Wort zusammen. Zetos hängt auch mit Suchen zusammen. Man kann sagen, die Menschen, die dort zusammen waren, die Apostel, die Ältesten, die Gemeindeleiter in Jerusalem, die haben gerungen, die haben gesucht, sie haben gerungen um die Wahrheit des Evangeliums und wie es sich denn verhält. Und es wird berichtet, dass nun ein Zwiespalt entstand. Und man kann sich das gut ausmalen, wenn so Emotionen hochkochen, wie dann Leute zwischenschreien, wie dann auf die Tische gehauen wird oder auch es teilweise Gefühlsausbrüche gibt. Ich weiß nicht, ob sie in bestimmten Gremien sitzen oder wo man auch so manchmal so aufgeladen ist, was man schon immer mal sagen wollte und dann haut man auf den Tisch und poltert es einfach so raus, manchmal unkontrolliert. Liebe Gemeinde, mir passiert das auch manchmal. Und manchmal tut es mir sogar in dem, wie ich es sage, schon leid, dass ich es so gesagt habe. Das geht im Kleinen los, in der Ehe, mit den Kindern, mit der Frau oder dann auch in der Firma oder sonst wo. Manchmal tut es einem schon leid, währenddessen man das sagt. Hier geht es um ein Ringen, um eine tiefste Wahrheit. Nämlich Brüder, also Juden, Pharisäer, die sind gekommen, die gläubig geworden waren, die Christus gläubig geworden waren, die sind extra von diese 700 Kilometer gereist, von Judäa bis Antiochien, das liegt ja in Syrien. Also das lag denen auf dem Herzen, dass wenn ihr nicht beschnitten seid, wenn jetzt Heiden zum Glauben kommen und nicht beschnitten sind, die gehen verloren. Also ganz einfach gesagt, sie waren der Meinung, diese Heiden müssten erst Juden werden, ehe sie Christen werden können. Stellt euch das heute mal vor, wenn jetzt von der Kanzel gesagt wurde, also ihr Männer, ihr müsst jetzt einen Termin im Krankenhaus machen, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst seid ihr nicht errettet. Also man kann sich das vorstellen, was da für eine Unruhe auch in der Menge war, in den gläubig gewordenen. Ich sehe, wie manche Männer nicken. Man braucht da wenig Worte dazu. Aber das Schlimmste war nicht diese leibliche Einschränkung, die Beschneidung, sondern dieses tiefe Bewusstsein in der Seele, Mensch, so wie ich bin, bin ich errettet. So wie ich mich verhalte, wie ich glaube, habe ich eine Heilsgewissheit. Und das war das Problem. Ihr seid nicht errettet. Und dann bricht die tiefste Grundsicherung weg, die wir Menschen, die gläubig sind, haben. Nämlich, dass wir gerettet sind. Denn wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, ja, dann regiert uns ein anderer Geist. Dann regiert Angst. Dann, so wie das auch Martin Luther durchlebt hat, über Jahre und Jahrzehnte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich meine Angst besiegt? Die Angst, dass ich verloren gehe. Und das schwingt hier mit. Jetzt kommt Petrus zu Wort. Petrus, der Apostel in Jerusalem, er, so schreibt der Protokollant auf, hat jetzt Rederecht. Und er fängt an zu reden. Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glaubten wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Und jetzt sagt der Protokollant nach der Rede, die ganze Menge aber schwieg. Und da hört man so die Zwischentöne heraus, wenn der Petrus, der Apostel Petrus spricht, der hatte Einfluss in der Gemeinde. Kennen wir ja auch, ne? So gewisse Leute, die da reden, die haben einen ganz bestimmten Einfluss. Aber wenn ganz bestimmte Leute etwas sagen, dann weiß man, das hat Gewicht. Deswegen diese Stille in dem Raum. Und Petrus schreibt, oder Petrus sagt, Gott, der Kardiologe oder der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, wie er ihnen den Heiligen Geist gab. Wenn Sie die Apostelgeschichte kennen, in Apostelgeschichte 10 wird von dort, wo Petrus bei Cornelius einkehrt und wo auch Heiden zum Glauben kommen und die gleichen Erlebnisse machen wie die Jünger, wie die Juden zu Pfingsten. Für Petrus und auch für andere ein Zeichen, dass Gott, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, auch wenn sie unbeschnitten sind, also Heide sind, so wie auch wir Heiden waren und eigentlich noch sein würden, wenn wir das Evangelium nicht hätten. Gott, der Herzenskenner, Gott kennt unser Herz. Und hier ist etwa die Rede, dass Gott die Herzen reinigt. Durch den Glauben ist unser Herz gereinigt, so steht hier im Text. Liebe Gemeinde, wir müssen nicht erst unser Sexualleben ordnen, bevor wir Christen werden. Wir müssen auch nicht bestimmte Geistesgaben haben, dass wir richtige Christen sind. Wir müssen auch nicht eine bestimmte Kleiderordnung einhalten und der Rock muss mindestens so und so lang sein, zumindest bei Frauen, damit wir akzeptiert sind. Sondern der Glaube allein macht selig. Und das ist der Grundtenor des Apostelkonzils in Jerusalem. Und jetzt, nachdem Petrus geredet hatte, jetzt ergreift ein anderer das Wort und hörte Paulus und Barnabas zu, so steht hier im Vers 12, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Und als sie aber schwiegen, also Barnabas und Paulus, dann antwortete Jakobus. Jakobus ist kein Apostel. Jakobus ist ein Ältester, wahrscheinlich der Jesu Bruder oder Halbbruder, wenn man so will, oder auch Herrenbruder genannt. Und jetzt hat Petrus das Schlussplädoyer, zumindest so vermerkt es der Protokollant. Jakobus meine ich. Und Jakobus erzählt jetzt, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmten die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesen will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Nachdem die Paulus und Barnabas diesen Erfahrungsbeweis von den Heiden vorgelegt haben, bringt jetzt der Älteste, Jakobus, den Schriftbeweis aus dem Alten Testament. Er sagt nicht, dass sich die Amos-Stelle, die er hier zitiert, und noch eine andere, dass sich das hier erfüllt hat, sondern er sagt, wählt die Worte ganz bewusst, das passt zusammen mit dem, was bei den Propheten geschrieben steht. Das passt zusammen. Dass es der Plan von Anfang an war, dass die Heiden erreicht werden mit der guten Botschaft, mit der Nachricht. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass die Erkenntnis Gottes auf der ganzen Welt da ist, das will Gott. Und das sagen die Propheten. Und das sagt Jakobus als Schlussplädoyer auf diesen Apostelkonzil. Deshalb, so redet Jakobus weiter, urteile ich. Man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Liebe Gemeinde, Apostelgeschichte 15 ist das Zentrum, das Herzstück von dem gesamten Brief. Diesen Vers, den ich jetzt vorgelesen habe, dieses Urteil in diesem Konzil, steht genau in der Mitte unseres Textes, nämlich im Vers 18. Wenn Sie das nachschauen wollen, das können Sie gerne tun. Und wenn etwas in der Mitte steht, hat es ein besonderes Gewicht. Deshalb urteile ich, so sagt Jakobus, Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Sie brauchen keine Angst haben, nicht errettet zu sein, wenn Sie nicht beschnitten sind. Sondern, und jetzt kommt, wenn man so will, diese Kompromisslösung. Sie müssen vier Dinge einhalten, nämlich Verunreinigung der Götzen, also wahrscheinlich Götzenopferfleisch essen, wie dieses Problem in Korinth schön bekannt war. Unzucht, das schreibt er auch den Korinthern, dass sie sich der Unzucht enthalten sollen. Also das heißt Prostitution oder an Tempelprostitution und so weiter teilnehmen oder mit anderen Frauen schlafen. Also das war ein Tabu. Sich vom Erstickten, also Ersticktes nicht essen, also es wird nur das, so steht es in der Mishnah, in rabbinischer Literatur, nur Fleisch, was ordnungsgemäß von einem jüdischen Fachmann geschlachtet wurde, ist zum Verzehr geeignet, anderes nicht. Also klipp und klar, da gibt es kein Wenn und Aber. Und Blut soll man nicht essen. Diese vier Dinge sind zu beachten. Nun könnte man sagen, also halt mal, eigentlich die Gesetze des Mose, das sind doch viel mehr, sind jetzt nur diese vier Dinge einzuhalten. Wir kommen noch drauf, warum das hier so steht. Jetzt lese ich den letzten Abschnitt ab Vers 22. Und Sie werden sich wundern, warum das so formuliert ist. Da habe ich mich auch gewundert, wie der Evangelist Lukas das hier aufschreibt. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit den Beinamen Barsabbas und Silas, Männer, die Führer unter den Brüdern waren. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand, die Apostel und die Ältesten, als Brüder an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Cilizien ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige aus ihrer Mitte euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, sie auch selbst mündlich dasselbe verkündigt werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns erschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendige Stücke, euch zu enthalten, von Götzenopferfleisch, vom Blut, von Erstickten und vom Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so wird es euch wohl ergehen. Lebt wohl. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie noch an die Antiochia hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die gesandt waren. Also ihr merkt, der Ausklang von diesem Vers klingt sehr harmonisch. In Frieden entlassen, alles ist gut Und sie haben einstimmig beschlossen, haben die Brüder hingesandt. Aber ich glaube, dass die Juden, die gläubig geworden waren und die Beschneidung forderten, bestimmt nicht zufrieden waren. Denn dort gibt es natürlich jetzt auch eine schmerzliche Trennung zwischen Christentum und Judentum, was immer mehr auseinandergeht. Leider. Aber wenn das nicht so möglich gewesen wäre, wie gesagt, dann wären wir heute nicht so hier. Ich habe mich gefragt, von Vers 22 bis zum 35 oder 34 in diesen 12 Versen, das kann man mit einfachen Worten zusammenfassen, mit einem Vers. Es wird dreimal wiederholt, dass sie diese Mitarbeiter lossenden. Und er greift das immer wieder auf. Warum? Weil das wichtig ist, wenn ein Brief übersandt wird, mit so einer, ja, mit so einer dogmatischen Dichtheit, mit etwas, worauf es ankommt, bei der Wahrheit des Evangeliums, da reicht es nicht nur, schriftlich einen Brief zu schicken, sondern das braucht die mündliche Kommunikation. Die beste Kommunikation ist von Mensch zu Mensch. Ich weiß nicht, ob Sie manchmal E-Mails erhalten, wo dann drunter steht MFG und dann kommt der Name oder sonst auch was anderes. Manchmal kann man gar nicht identifizieren, was meint denn der jetzt eigentlich? Und schon entstehen Missverständnisse, Unverständnisse. Und so war das auch teilweise bei Paulus, als er nämlich den, ich will mal sagen, nullten Korintherbrief schrieb er auch etwas von Unzucht. Und das kann man in 1. Korinther 5, Vers 9 nachlesen, dass es schon vor dem 1. Korintherbrief einen vorher gegeben haben muss. Und wo dann die Korinther das nicht verstanden haben und wo sie zurückgefragt haben, na wie ist denn das jetzt gemeint? Wir wissen das gar nicht und sie stritten darüber. Und aufgrund dessen musste Paulus noch einen Brief, also den ersten, schreiben, um das aufzuklären, wie er es meint. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum leider von der Gemeinde in Jerusalem, sie werden auch als Propheten bezeichnet, mitgeschickt werden, um zu erklären und zu erläutern, wenn Fragen auftauchen. Um die Atmosphäre wiederzuspiegeln, die es dort bei dem Konzil in Jerusalem gab. Damit das Schriftliche, was verfasst wurde und aufgezeichnet wurde, auch bestätigt werden kann. Mündliche Überlieferung war oft wichtiger wie schriftliche Übermittlung. So war das in der Antike. Und natürlich weiß man, dass eine Kommunikation, wenn man das aus dem Munde von Menschen hört, viel besser ist, als wenn man etwas liest. Ein Mann hat Freude, so steht es in den Sprüchen Salomos, an der treffenden Antwort seines Mundes. Freundliche Worte, süß wie Honig, Nahrung für die Seele, Heilung für das Leben, so steht es drin in den Sprüchen Salomos. Und so ist das auch mit diesem Brief von dem Konzil in Jerusalem. Jetzt fiel den Männern zumindest das Herz in die Hosentasche, hätte ich bald gesagt, aber ein Stein vom Herzen. Wir brauchen uns nicht beschneiden lassen. Das Gesetz zeigt auf, wo wir sündig sind. Aber Jesus allein genügt. Wir müssen nicht Jesus plus oder Jesus und haben und brauchen Werke, sondern Jesus allein genügt zur Rettung. Das Gesetz ist wie ein Fieberthermometer. Es zeigt einen krankhaften Zustand an. Und je öfter und je mehr ich drauf gucke, dann kann das Fieber steigen, weil ich mich verrückt mache. Aber jeder Normale weiß, wenn man Fieber hat und das Fieber steigt und steigt, dann musst du zum Arzt gehen. dann hilft nur der Therapeut. Liebe Gemeinde, unser Therapeut ist Jesus. Ich bin der Herr, dein Arzt, so steht es in der Schrift. Wir gehen zu Jesus und Jesus genügt. Wenn wir den Galaterbrief aufschlagen, das ist eigentlich die größte Kampfschrift des Paulus, wenn es darum geht, die Freiheit des Evangeliums zu verteidigen, dass wir allein aus Gnade, allein an den Glauben an Jesus gerettet sind. Dann steht in Galater 2 ein Vers: Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern. Also Paulus argumentiert, wenn Leute so auftreten und fordern, du brauchst Jesus und noch etwas anderes, dann ist es Freiheitsberaubung. Dann werden wir unserer Freiheit beraubt und bekommen einen geknechteten, sklavischen Geist. Man braucht nur einmal die Kampfschrift von Martin Luther lesen, von der Freiheit eines Christenmenschen. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Bekenntnisschrift unserer evangelischen Kirche, die ihre Berechtigung hat. Nicht, dass wir als evangelische Christen, die wir darauf beharren, auf dieser Rechtfertigung allein aus Gnaden, moralische Narzissten wären und null Toleranz zulassen. Es geht um die Fülle des Evangeliums. Es geht um die Lehre, die gesagt werden muss, die rechte Lehre. Und wenn wir um die rechte Lehre ringen und streiten, um die tiefste Wahrheit, dann lässt das an der Stelle keine Toleranz zu. Dass die Wahrheit tolerant macht, ist eine andere Kategorie. Aber nur die gesunde Lehre wird uns dazu führen, dass wir auch gesund lieben lernen, nämlich ein Gottesverhältnis haben, wo wir uns geliebt wissen von ihm und diese Liebe weitergeben können. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir dürfen heute Gott danken für dieses Kirchenkonzil. Wir dürfen dankbar sein, dass Menschen mit dieser Botschaft auch heute noch erreicht werden. Kleben wir uns nicht auf der Straße fest, sondern kleben wir uns an die Worte des Evangeliums, die in der Bibel schon seit Jahrtausenden verankert sind. Dann wird die Welt verändert. Die Menschen damals, denen das geschrieben wurde, dachten auch, sie wären die erste und die letzte Generation. Liebe Gemeinde, ob wir die letzte Generation sind, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Weltveränderer und Klimaaktivisten haben schon jetzt Endzeitprognosen, dass in 6 Jahren oder wann die Welt untergehen wird, nach bestimmten Berechnungen. Eine neue Religiosität bricht sich Bahn. Aber wenn wir die Agenda einer gottlosen Welt huldigen, dann werden wir orientierungslos verloren gehen. Helfe uns Gott, dass wir etwas dagegen zu setzen haben, durch den Hauch des Heiligen Geistes, der in Bundestagen wehen kann, selbst dort, wo Minister in Kirchen sind und nicht an Gott glauben. Ich wünschte mir den Heiligen Geist wieder ganz neu, dass er Deutschland durchweht. Und dazu bitten wir Gott und helfe uns Gott. Amen.